Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Seen so blau wie Gletscherbonbons, Tropfsteinhöhlen mit Drachenbabys, ein Aufzug für Schafe und eine Weinrebe, die ihre eigene Hymne hat. Das und noch viel mehr findet ihr auf vergleichsweise kleinem, sehr feinem Raum in Slowenien. Ich kenne eigentlich niemanden, der nicht große Sympathien für dieses Land hat, ob vom Hörensagen oder aus Erfahrung. Und ich sage jetzt mal, euch wird's nach der kommenden guten halben Stunde nicht viel anders gehen. Hallo und willkommen bei Reisen beginnt im Kopf. Das ist der Podcast von Merian, dem Reisemagazin. Wir nehmen euch mit an Orte, die wir toll finden und die wir für euch entdeckt haben. Ich bin Tinka Dippel, ich bin die Chefredakteurin von Merian und mir gegenüber sitzt meine Podcast-Kollegin, die Slowenien-Freundin Silvia Tiburski. Dobar dan, Silvia, guten Tag.
Hallo, und ich bin mit meiner Slowenien, sagen wir es doch gleich, Liebe, nicht allein. Du warst auch schon dort, genauso wie unsere Kollegin Antonia Aust. Antonia ist die Chefredakteurin von Merian.de und war im vergangenen Sommer mit einem Campervan in Slowenien unterwegs. Und heute ist sie hier bei uns. Herzlich willkommen, Antonia.
Hallo, ihr zwei. Danke für die Einladung.
Sehr schön, dass du da bist. Du bist diejenige von uns mit den frischesten Eindrücken. Die hast du für eine Reportage über deine Reise im aktuellen Merian beschrieben. Und ich bin auch deswegen so gespannt auf diese Folge heute, weil jede von uns schon mal in Slowenien unterwegs war, aber jede das Land mit einer sehr anderen Brille sieht oder gesehen hat. Ich persönlich kenne Slowenien vor allem als Durchreiseland. Frevel, ich weiß, auf dem Weg nach Bosnien. Und da erinnere ich mich vor allem an Maribor. Das liegt im Nordosten, ist die zweitgrößte Stadt von Slowenien. Und da haben wir im Winter mal Halt gemacht. Es war Nacht und ich erinnere mich an ein totales Winter Wonderland. Also das war total verschneit, es hat alles geglitzert, dicke Eisblumen an den Bäumen. Und an der Stelle kann ich direkt sagen, Slowenien ist toll für Wintersportler. Aber das nur am Rande. Wir machen jetzt einen Sommertrip.
Obwohl, Eisblumen an Bäumen klingt total schön.
Ja, war es auch.
Im Sommer habe ich dann ein ganz anderes Maribor erlebt. Es liegt nämlich in einer Weinregion an der Drau. Und die Mariborer sind sehr stolz auf die angeblich älteste Weinrebe der Welt. Die liegt fast am Flussufer, so an der Hauswand, und soll so um die 450 Jahre alt sein. Man hat ihr sogar eine eigene Hymne gewidmet. Ich weiß nicht, wie der Wein schmeckt. Denn der ist so wertvoll, dass der nicht verkauft wird. Den bekommen dann nur so ganz wichtige offizielle Gäste, so Staatschefs und so.
Jetzt haben wir schon zwei der zahllosen Facetten Sloweniens gezeigt. Es ist wirklich ein totales Wunderland. Zwar klein, mit so 2 Millionen Einwohnern und einer Fläche, die nur etwas größer ist als, Achtung Silvia, da kommt's wieder.
Rheinland-Pfalz.
Und so viele verschiedene Landschaften und kulturelle Einflüsse durch die Nachbarn, das sind Österreich, Italien, Kroatien und Ungarn. Du, Silvia, warst, hast du mir erzählt, 2018 und 2023 dort. Du bist also Wiederholungstäterin.
Ja, ich sag ja, es ist Liebe. Antonia, hast du dich auch verliebt oder wie würdest du jetzt deinen Beziehungsstatus zu Slowenien beschreiben?
Also Liebe ist natürlich ein großes Wort, aber ich würde sagen, es ist definitiv ein Crush. Ich war ja das erste Mal jetzt da und Slowenien ist einfach beeindruckend, weil es alles hat, aber auf ganz kleinem Raum. Also unglaubliche Natur mit Bergen und Seen und dem Bledersee, knallblauen Flüssen, ein Stück Meeresküste an der Grenze zu Italien und die Hauptstadt Ljubljana, die ist total cool. Es ist nicht so eine Museumsaltstadt, sondern es ist wirklich lebendig und hat ganz viele tolle Läden, Märkte, Bars. Also das hat mir total gut gefallen. Und Slowenien ist wirklich ein Paradies für Outdoor-Sportler, für Wanderer sowieso, aber auch Tracks und Parks für Mountainbiker gibt es. Es gibt Flüsse, auf denen man raften kann. Uns kommen offenbar auch viele Menschen her, weil man in den Julischen Alpen besonders gut paragliden kann.
Solltest du mit dem Gleitschirm geflogen sein, hast du uns das vorenthalten.
Leider nicht.
Der Campervan war Abenteuer genug für dich. Und damit warst du quasi echt so ganz nah dran an dieser vielgepriesenen slowenischen Natur, die, wie du ja sagst, auch total abwechslungsreich ist, ne? Von Küste bis zu wirklich alpin. Ging das denn gut mit dem Camper, auch so durch die Berge?
Das ging total gut. Also selbst in den Bergen mit diesen Serpentinen, wo man immer hoch und runter kurvt. Ich bin wirklich absolute Campinganfängerin und es war das erste Mal, dass ich in so einem Camper unterwegs war. Aber die Straßen waren wirklich fast überall super. Es gab so ein paar Schotterstraßen, wo wir mal was ausweichen mussten auf dem Weg nach Süden. Aber das ging auch da total gut. Man muss allerdings fairerweise zugeben, dass mein Freund mit dabei war und der den Großteil gefahren ist. Ich bin da eher Passenger Princess. Und auch die Campingplätze waren total gut in Schuss. In Bled waren wir am See direkt und hatten auch noch Seeblick von unserem Standort aus.
Da sind wir auch direkt so beim Covermodel so ziemlich sämtlicher Slowenien-Reiseführer. Sehr viel mehr Bilderbuchsee geht eigentlich nicht. Aber jetzt kommen wir erstmal an. Nimm uns mit auf deine Anreise.
Genau. Bled liegt kurz hinter der österreichischen Grenze, so eine gute Stunde von Villach entfernt, genauso weit von Klagenfurt und vom Wörthersee entfernt.
Wie lange braucht man da jetzt so mit dem Auto oder mit dem Camper so von Deutschland aus?
Also wir sind in Reit im Winkel in Bayern gestartet und haben von da aus etwas mehr als 3 Stunden gebraucht. Es gibt da verschiedene Strecken. Wir sind über Österreich, also über Villach hin nach Bled. Du kannst aber auch über Südtirol fahren, über den Brenner. Das haben wir auf dem Rückweg gemacht, weil wir zum Schluss an der Küste waren, an der Grenze zu Italien. Und Direktflüge nach Ljubljana gibt es auch mit Lufthansa von München und Frankfurt oder mit Eurowings von Düsseldorf.
Jetzt aber die Bilderbuchkulisse Bled. Kleine Fläche, große Wirkung. Ich habe noch mal einen kleinen Größenvergleich. Das Oktoberfest würde da gerade so 3 bis 4 Mal reinpassen. Wobei das ein total schräger Vergleich ist, denn so trubelig wird's hier zum Glück nicht. Der See, der ist so von Bergen gerahmt und strahlt auf vielen Bildern so eine ganz herrschaftliche Ruhe aus. Die Farbe, die hat so diese blaugrüne Tiefgründigkeit, die nur Gebirg sehen können. Und auf dieser Fläche ziehen dann Schiffchen und Subs so ihre Streifenmuster. Zugegebenermaßen, im Sommer sind das sehr viele Streifen. Und dann mittendrin, wie hineingemalt und sehr fotogen, eine kleine Insel mit einer Kirche. Und schräg gegenüber am Nordufer, da thront eine Burg. Mehr als 1000 Jahre alt und mehr als 130 Meter hoch. Die sitzt da auf dem Felsen und von da muss man eine unfassbare Aussicht haben. Die erste Reihe in dieser Traumkulisse, die haben sich natürlich immer schon so die mächtigen Menschen gesichert. Tito zum Beispiel hatte am Südwestufer eine Sommerresidenz. Slowenien war ja die nördlichste Teilrepublik des ehemaligen Jugoslawien und Tito deren jahrzehntelanger Herrscher. Sein Ex-Haus ist so ein eher schlichter, eckiger Bau, heute ein 4-Sterne-Hotel.
Ja, und weiter östlich steht das Grand Hotel Toplice. Das hat auch eine interessante Geschichte. Die wird jetzt hier den Rahmen sprengen, nur ganz kurz. Es wurde vor fast 100 Jahren gegründet. Zwischendurch war es mal Militärkrankenhaus. Und bis heute haben da wirklich diverse Persönlichkeiten übernachtet, wie Agatha Christie, die Schauspielerin Vivian Leigh, Paul McCartney und der frühere UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Und neben Geschichte haben die Hotels auch noch ziemlich gute Restaurants, auch mit so ein paar richtigen Schwergewichten auf der Karte.
Das stimmt, die Österreicher haben da wirklich ihre Spuren hinterlassen. Man wird auch schnell selbst zum Schwergewicht, wenn man sich lange in Slowenien aufhält, außer man kompensiert das durch sehr viel Outdoor-Sport. Du hast einerseits diese österreichischen Einflüsse wie die Bleder Sahneschnitte, die könnte man genauso in einem Wiener Kaffeehaus essen. Aber du hast auch Einflüsse vom Balkan, also mit durchaus relativ viel Fleisch.
Und das dir als Vegetarierin. Bist du denn da trotzdem irgendwie klargekommen kulinarisch?
Das war eigentlich gar kein Problem. Also es gibt zum Beispiel Strukli, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ungefähr so könnte es heißen. Strukli. Das ist eine Art Strudel mit Hüttenkäsefüllung. Dazu gab es Pilzsoße. Oder es gibt auch Burek mit Käsefüllung. Das kennt man vor allem aus der türkischen Küche, also Börek quasi. Und durch die Nähe zu Italien gibt es aber auch eigentlich überall sehr gute Pizza.
Nochmal kurz zur Sahneschnitte. Das müssen wir einmal kurz erklären. Das ist nämlich so ein slowenisches Gebäck mit so einem ganz knusprigen Blätterteig oben und unten. In der Mitte hast du 2 dicke Schichten Sahne und Vanillecreme. Und die habe ich im Café des Hotel Park in Bled gegessen. Da soll sie nämlich erfunden worden sein, angeblich.
Es klingt jetzt ein bisschen wie so eine Art slowenische Eierschecke. Schmeckt die?
Sehr gut, ja, kann ich total empfehlen. Und man hat auch einen echt schönen Blick von dieser Terrasse da, von dem Hotel auf den See.
Und wer von euch beiden war denn nun drin in dem See?
Ich war drin und es hatte so ein bisschen was von einem Stadtschwimmbad. Mir haben die Seen in der Natur ehrlich gesagt besser gefallen, der Bohin zum Beispiel.
Also ich war nur mit den Füßen drin. Das war aber sehr erfrischend und dafür war ich aber auf dem Wasser. Ich habe noch eine Bootstour zu der kleinen Insel gemacht.
Ah, ist es cool? Das habe ich damals nicht gemacht.
Also ich würde sagen, wenn die Cremeschnitte das erste touristische ist, dann ist die Bootstour auf jeden Fall an zweiter Stelle. Es ist wirklich sehr touristisch, aber es ist auch sehr traditionell und sehr typisch für Bled. Diese Boote gibt es nur dort. Die sind irre hübsch aus so ganz glänzend lackiertem Holz und mit diesen bunten Stoffdächern. Und die Plättner Ruderer, also Plättner ist das Boot, so heißen die, benutzen eine ganz spezielle Technik, bei der sie hinten auf dem Boot stehen und dann so ein bisschen kreisförmige Bewegungen machen mit dem Ruder. Und die Lizenzen für diese Boote werden innerhalb von Familien weitervererbt. Die bekommt nicht jeder. Das Ganze ist so ein bisschen wie so venezianische Gondeln.
Sehr romantisch.
Ja, klingt super. Also wir sind ja immer noch jetzt ziemlich so im Norden von Slowenien. Was habt ihr denn da noch so unternommen? Das ist ja noch relativ bergig, wo wir jetzt sind.
Also wir haben ja schon gesagt, wir sind diese Bergstraßen auch mal hochgefahren, oben in die Wälder. Slowenien besteht, glaube ich, aus knapp 60% Waldgebiet, also die Fläche von Slowenien. Und die werden zwar bewirtschaftet, aber sie fühlen sich nicht so wahnsinnig überbewirtschaftet und forstig an. Also sie fühlen sich relativ ursprünglich an. Es gibt so ganz weichen Moosboden und es riecht wahnsinnig gut nach Wald und die Temperaturen sind im Sommer da oben einfach total angenehm. Auf den Bergstraßen, wenn man hochfährt, muss man ein bisschen aufpassen, weil da sind wirklich wahnsinnig viele Rennradfahrer unterwegs. Die Slowenen sind ein bisschen wie die Italiener begeisterte Rennradler.
Ich habe noch zwei Tipps für die Region, die Vidga Klamm. Das liegt so 10 Minuten mit dem Auto von Bled entfernt. Das ist eine Schlucht, die du über Holzstege erkunden kannst. Also wirklich unfassbar schön. Da läufst du dann mal so rechts, mal links, ganz dicht an den Felsen entlang. Die sind dann so mit Moos und Farn bewachsen. Unter dir rauscht dann dieser wirklich glasklare Fluss. Man kann da sogar Fische sehen und kommst dann zu so einem Wasserfall und einem kleinen Café. Und während der Sommerferien kann es da sehr voll werden. Ich würde das wirklich außerhalb der Saison machen, aber es ist wirklich, wirklich schön. Und der andere Ort liegt ein Stück nördlich in Richtung des Skiorts Kranjska Gora. Das sind die Matulek-Wasserfälle. Der größere der beiden, der ist so mehr als 100 Meter hoch. Und die Strecke ist sehr, sehr schön zu wandern dorthin. Und es gibt noch eine nette Almhütte. Da könnt ihr eine Brotzeit einlegen und so selbstgemachte Kräuterlimonade trinken. Die Adresse schreibe ich in die Shownotes.
Apropos Brotzeit. Also wenn ich dann mal nicht mehr nur noch durchfahre durch Slowenien, möchte ich auf jeden Fall zum Restaurant von Anna Roche. Das liegt auch im Nordwesten von Slowenien. Zugegeben, dadurch, dass es eben sehr bergig ist, von Bled aus bräuchte man doch gut 2 Stunden mit dem Auto. Aber ich glaube, das wird sich lohnen. Zum einen, unterwegs könnt ihr einen Badestopp machen. Ihr kommt nämlich an einem weiteren See vorbei, dem Bohin. Den hast du gerade erwähnt, Silvia. Wie sieht's denn da aus?
Der ist, wenn man erstmal da ist, deutlich weniger voll als der Bledsee. Und statt vieler Hotels drumherum wird der von einem echt spektakulären Alpenpanorama so eingerahmt. Die Berge bauen sich da wirklich direkt am Ufer auf. Und daran sieht man auch, dass man jetzt wirklich in diesem Triglav-Nationalpark ist, also in den Julischen Alpen.
Den Triglav habe ich ausgelassen. Das ist Sloweniens größter Berg. Bist du darauf geklettert?
Nee, das wäre was für Tinka. Die ist ja als Münchnerin schon so ein bisschen Alpen erfahren. Ich habe 0 Erfahrung im Bergsteigen. Ich bin mit der Seilbahn auf den Berg Vogel am besagten Bohinsee gefahren. Das ist zwar ein kleinerer Berg, aber wenn ihr da oben seid, habt ihr trotzdem eine richtig fantastische Sicht auf den See und dieses steinerne Meer aus Bergen. Und es gibt da auch einen extra Aufzug für Schafe. Und unten gibt es dann so für Wohnmobilisten, so wie dich, Antonia, also einen richtig großen Campingplatz auch direkt am See.
Diesen Aufzug, den hast du ja schon mal erwähnt in einer vorigen Folge.
Er ist auch spektakulär.
Ja, und danke, dass du mich nochmal dran erinnerst, damit ich dann auch den mir unbedingt angucke. Ihr wisst ja, dass ich fest davon überzeugt bin, dass ein hoher Schafanteil jedem Land nur gut stehen kann. Trotzdem, ich muss jetzt mal hier von diesem Berg- und Badestopp los und wir wollen ja eigentlich zu Anna Roche und ihrem Restaurant. Die hat nicht nur einen Michelin-Stern erhalten, sondern sogar 3. Und auch jetzt im aktuellen Guide Michelin, der gerade erschienen ist, und noch einen grünen Michelin-Stern dazu. Anna Roche erfindet so sehr kreative Gerichte, vor allem aus lokalen slowenischen Zutaten, Pilze, rote Beete, Forellen und eine slowenische Ziegenart. Und sie arbeitet fast ausschließlich mit Bauern und Fischern aus der Region und achtet auch drauf, gefährdete Arten zu schonen, also gerade beim Fisch. Und der andere Grund, warum es sich lohnt, den Weg auf sich zu nehmen, diese Hisha Franco liegt in Kobarid, das liegt an der Soča. Das ist das Supermodel schlechthin unter den slowenischen Flüssen. Wegen so einer echt krassen blauen Farbe. Also es ist wirklich eine Landschaftsikone. Ich habe in meiner Münchner Familie einige begeisterte Fliegenfischer und unter denen ist die Sotscha ganz, ganz hoch im Kurs. Also es muss ein ganz toller Fluss zum Fliegenfischen sein. Wenn ihr aber nicht angeln wollt, könnt ihr euch im Sotscha-Tal auch ein Kajak leihen oder man schaut sich das Tal von oben an. Also hier bei Kobarid gehen viele so Gleitschirmkurse los.
Das mache ich auf gar keinen Fall, aber ich gucke mir gerne vom Ufer aus die Sotscha an, von mir aus auch mit einer Angel.
Jetzt sind wir also durch meinen Appetit auf Sterneküche fast schon in Italien gelandet. Nicht weit von hier liegt eine der Kulturhauptstädte Europas 2025, Gorizia Nova Gorica. Also Nova Gorica ist der Teil dieser Doppelstadt, der in Slowenien liegt und ein anderer Teil liegt schon in Italien.
So ein bisschen wie Görlitz.
Ein bisschen so, ja. Und diese Doppelstadt liegt nur ein kleines Stückchen nördlich von Triest, dem wir ja auch schon eine Folge gewidmet haben. Ihr könnt euch hier also eine tolle Italien-Slowenien-Reise zusammenpuzzeln aus unseren Podcast-Folgen. Ich wäre trotzdem dafür, jetzt wieder nach Osten zu fahren, in die Mitte von Slowenien. Da liegt die Hauptstadt, Ljubljana. Ich muss zugeben, dass meine Erinnerung daran sehr positiv, aber auch inzwischen schon etwas verschwommen ist. Aber was ich weiß, es gibt da eine Bäckerei von besagter Anna Roche. Antonia, du warst länger dort. Was mochtest du am liebsten in Ljubljana?
Ljubljana ist für eine Hauptstadt wirklich total entspannt und sehr hübsch. Also es gibt ganz viel Jugendstil. Es gibt die Drachenbrücke, die dort übrigens auch gerne Schwiegermutterbrücke genannt wird. Und mit dieser alten Burg oben auf dem Berg, der Blick von oben ist total schön. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, einmal mit dem gläsernen Aufzug raufzufahren. Da hast du schon eine richtig gute Aussicht bei der Fahrt.
Ganz kurz, also Aussicht ist das eine, aber die Burg selbst, ist ja auch ziemlich prominent, lohnt die sich?
Also oben gibt es eine Ausstellung zur Geschichte des Landes, die kann man sich angucken und einen alten Kerker. Man kann aber auch einfach einen Kaffee trinken oder ein Eis essen. Es gibt sogar ein Gourmet-Restaurant, das Strelek. Und was mir persönlich am besten gefallen hat, war aber eigentlich die Innenstadt unten. Also die Altstadt, die ist autofrei und der Fluss Ljubljanica, der geht wirklich einmal mitten durch. Und jeden Tag außer Sonn- und Feiertags findet auf dem Marktplatz ein großer Markt statt, wie der Name vermuten lässt. Es gibt regionale Lebensmittel, Spezialitäten, auch so ein bisschen Souvenirs drumherum. Aber da treffen sich auch die Locals wirklich total gerne. Das ist ein großes Ding. Und sonntags gibt's noch einen Flohmarkt direkt am Ufer. Da gibt es Antiquitäten und Kunsthandwerk. Und rechts und links von der Ljubljanica findest du total nette Restaurants, Bars. Weinbars sind ein Ding in Ljubljana. Da kann man abends wirklich total schön lang spazieren. Und zum Essen gehen gibt es auch was ganz Tolles. Ein Stückchen weiter Richtung Bahnhof, das Restaurant JB. Und da habe ich mit der Sommelier Nina Bratosch gesprochen und gelernt, dass es Orangenwein gibt.
Meine Farbe.
Ja, das ist so ein gelblicher, orangener Weißwein, der wie Rotwein mit Kernen und Schale vergoren wird. Die Tradition stammt eigentlich aus Georgien, aber in Slowenien und ein paar anderen Ländern wird er auch hergestellt.
Slowenien haben ja viele als Weinland noch nicht so auf der Karte. Was hat dir denn diese Sommelier noch so erzählt?
Also Slowenien ist vor allem ein Weißweinland. Riesling wird viel angebaut und das alles noch nicht so lange. Es gibt zwar die alte Weinrebe, aber so eine richtige Winzertradition gibt es weniger. Das wurde erst in den letzten Jahren weiter ausgebaut und inzwischen sind sie auch echt ganz gut dabei. Und ich habe im JB einen Chardonnay probiert, der war auch wirklich gut vom Weingut Hedele.
Ich führe ihn nur ungern weg vom Thema Wein, aber ich weiß auch, dass Ljubljana ein richtig guter Ort zum Shoppen ist. Es gibt da inzwischen richtig luxuriöse Einkaufspassagen, zum Beispiel die Galeria Emporium, die liegt in einem sehr schönen weißen Jugendstilgebäude. Das zählt also eigentlich gar nicht so richtig als Shopping, das ist schon fast ein Kulturerlebnis, sich das mal anzugucken. Das liegt so tortenförmig auf einer Ecke und hat ein Vordach, das aussieht wie eine Mischung aus Blüte und Regenschirm. Und ganz oben steht der Gott Merkur, der Gott der Händler.
Ich war da tatsächlich am ersten Abend unseres zweiten Slowenienurlaubs, weil mein Gepäck nicht mitgekommen war.
Also ich finde, es ist tatsächlich eins der schönsten Häuser der Stadt. Wenn man sich für Architektur interessiert, ist Ljubljana sowieso ein Traum. Allein weil der Architekt Josef Plečnik von hier kommt, der ist 1872 geboren worden, als die Stadt noch Laibach hieß, als Teil von Österreich-Ungarn. Und der Plečnik hat neben einigen Gebäuden in Wien und Prag auch viele Bauwerke in Ljubljana entworfen. Er ist wirklich allgegenwärtig. Die Markthallen, die Nationalbibliothek und die Dreifachbrücke in der Innenstadt zum Beispiel. Das gehört heute alles zum UNESCO-Welterbe. Ich habe eine Stadtführung mitgemacht, auf der sie uns all die Plečnik-Orte gezeigt haben. Kann ich sehr empfehlen. Wobei das Geburtshaus von Plečnik gehört nicht zu der Tour.
Das habe ich mir mal angeschaut. Das liegt außerhalb des Zentrums, aber das sind auch nur so ein paar Minuten zu Fuß.
Das ist ja einer dieser ganz großen Vorteile von einer Stadt wie Ljubljana. Das kannst eigentlich alles zu Fuß machen. Wie war denn jetzt dieses Plečnik-Haus?
Klein und auch von außen nicht so aufsehenerregend, aber trotzdem super interessant. Zu den Führungen musst du dich anmelden, sonst kommst du nicht rein, aber das lohnt sich wirklich, weil du da auch so interessante Details erfährst von Plečnik und ja, du wirklich das Gefühl hast, diesem etwas verschrobenen Menschen näher zu kommen.
Warum verschroben?
Er zum Beispiel stand sein Bett in seinem Arbeitszimmer und das war total klein, viel kleiner als dieser riesige Schreibtisch, weil er einfach so ein Workaholic war und offenbar bewusst durch unbequeme Möbel in seinem Haus verhindern wollte, dass er wenig arbeitet. In der Küche steht ein Stuhl, der auch eher unbequem ist. Besonders gastfreundlich scheint er auch nicht gewesen zu sein. Die Gäste hat er in so einem Minizimmer empfangen und über dem Tisch hing so eine Lampe, die hat er genau so positioniert, dass die Lampe die Besucher geblendet hat, damit sie möglichst nicht so lange bleiben. Was mir ihn aber wieder sympathisch machte, war sein sehr schöner Garten und Wintergarten. Also offenbar hatte er zumindest ein Herz für Pflanzen.
Naja, und dadurch hat er eben viel schöne Architektur hinterlassen.
Genau.
Habt ihr noch letzte Tipps für Ljubljana? Ansonsten würde ich so vorschlagen, dass wir so langsam einen Abstecher Richtung überschaubare slowenische Adriaküste machen.
Also den Markt habe ich ja schon genannt, der ist aber freitags besonders gut. Dann findet nämlich zwischen März und November, sofern denn das Wetter mitmacht, die sogenannte offene Küche statt. Und ganz viele Erzeuger und Restaurants aus der Region haben kleine Foodstände aufgebaut. Und es gibt noch eine Weinbar, die Nina uns empfohlen hat. Die schreiben wir in die Shownotes.
Das klingt sehr nett. Ich muss noch zwei Tipps loswerden. Unbedingt Potica kaufen. Das ist ein Hefegebäck und zwar in der Bäckerei Le Potica. Und dieses Potica ist eben so das angeblich slowenischste aller Desserts. Es hat so eine Walnussfüllung meistens. Und noch Tipp Nummer zwei, das ist das Nationalmuseum. Liegt ganz in der Nähe des Museums für moderne Kunst, was auch toll ist. Aber dieses Museum finde ich schon irgendwie sehr besonders, denn es hat zwei Abteilungen. Einmal Naturgeschichte, Archäologie und Landesgeschichte. Und dort liegt in einem Glaskasten Sloweniens größter Schatz, nämlich die Flöte von Divje Babe.
Was ist das für eine Flöte?
Das ist nicht irgendeine, sondern die hier ist 60.000 Jahre alt, schätzt man, und wurde aus dem Oberschenkelknochen eines Bären hergestellt. Und das Besondere hier im Museum ist, ein Musiker hat eine ganze CD mit Musik aufgenommen, die er mit dieser Flöte spielt. Und ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht, da könnt ihr mal reinhören.
Das klingt ungewöhnlich, bisschen melancholisch. So, ich denke jetzt mal, von einem Ljubljana-Besuch haben wir euch auch überzeugt. Was ihr im Süden des Landes machen könnt, erzählen wir euch gleich. Vorher stellen wir euch noch die aktuelle Ausgabe von Merian vor. Großes Thema darin ist der Trend zur Coolcation. Tolle Sommerreiseziele, die nicht zu heiß und nicht zu voll sind. Zum Beispiel Antonias Reportage über ihre Fahrt mit dem Camper durch Slowenien. Andere Coolcation-Ziele sind die schönsten neuen Hotelperlen Südtirols, Madeiras Hauptstadt Funchal und die Küste von Wales, wo Silvia unterwegs war.
Außerdem Sommer in Hamburg. Wir zeigen euch gut 50 Lieblingsorte rund um Alster und Elbe zum Draußensein, Feiern und Genießen und eine Ode an die Amalfi-Küste. Eine Radtour durch Hollywood und Nairobi, Trend- und Boomstadt in Ostafrika. Das Heft bekommt ihr unter anderem unter shop.jalak.de/merian/.
Und jetzt ans Meer, nach Piran. Dauert mit dem Auto von Ljubljana gut 1,5 Stunden und wirklich direkt auf dem Weg liegt noch eine von Sloweniens UNESCO-Welterbestätten, die Tropfsteinhöhle von Postojna, etwa auf halber Strecke zwischen Ljubljana und Piran. Ich liebe ja Höhlen und speziell in dieser Höhle sind die Stalaktiten und Stalagmiten wirklich ziemlich gigantisch. Der größte so 5 Meter hoch und überhaupt ist diese Höhle groß. Es gibt einen sogenannten Ballsaal und dann noch insgesamt 24 Kilometer Gänge. Damit sich da keiner verläuft, steigt man dort in so eine kleine gelbe Bahn und dann lässt man sich da so durch die Unterwelt tuckern. Zwischendurch kann man aber schon auch mal aussteigen und so ein kleines Stück in so kleinere Gänge laufen, wo die Bahn nicht hinkommt. Ich würde auf jeden Fall in Ferienzeiten sowas vorher reservieren, weil an solchen Attraktionen kann man sonst echt ordentlich Schlange stehen.
Apropos Schlange, in einem extra Bereich in dieser Höhle kann man echte Grottenäume sehen. Das sind so kleine rosa Tiere, 20 bis 30 Zentimeter lang, mit so lila Puscheln am Kopf. So ähnliche gibt's ja auch in Mexiko, die Axolotl. Und die sehen wirklich aus wie so schlangenförmige Drachen. Deshalb nennt man sie auch Drachenbabys. Die sind nackt und blind, aber dafür können sie 100 Jahre alt werden und jahrelang ohne Nahrung überleben. Sehr faszinierend.
Ja, drachenförmige Mini-Asketen, das gefällt mir sehr. Ich muss ja gestehen, unser nächster Stopp, Piran, der hat mich nie wirklich gereizt. Sieht auf den vielen tausend aber Millionen Fotos, die es davon gibt, sehr hübsch aus. Aber kann man das bei dem Andrang dort überhaupt noch genießen?
Also ich konnte das sehr genießen und fand es auch gar nicht so überfüllt. Wir setzen uns jetzt einfach mal mitten rein auf den zentralen Tartini-Platz in die Pizzeria Batana.
Genau, und dann schaut euch um. Ich habe euch was mitgebracht. Dafür muss ich mal kurz rascheln. Ein kleines Souvenir von der Künstlerin Nika Stegel. Die sammelt Treibholz und schnitzt daraus kleine Häuserensembles, die so aussehen wie Piran im Mini-Format. Ich habe euch das mal mitgebracht.
Oh, das ist aber tatsächlich schon sehr, sehr süß.
Ganz also, leicht.
Ja, ganz leicht. Und man sieht tolle Farben. Man sieht eine Wäscheleine und Blumen im Fenster. Das sieht schon sehr schön aus. Piran to go quasi. Und sehen diese Häuschen jetzt Piran wirklich ähnlich?
Also ich finde schon, Piran hat insgesamt eine total andere Atmosphäre als Jubiläa. Es ist viel mediterraner, gehörte ja auch mal zu Venedig. Das heißt, schmale Gassen, an denen die Häuser ganz eng nebeneinander stehen. Wäsche hängt, wie man auf diesem kleinen Modell hier sieht, aus dem Fenster. So wie man das auch von Küsten in Kroatien oder in Italien kennt. Und das Herz von Piran ist der kleine Hafen mit Fischerbooten. Und daran schließt sich dieser große Platz an, wo im Sommer das Tartini-Festival stattfindet. Tartini war ein Komponist, der hier Ende des 17. Jahrhunderts geboren wurde. Und hinter diesem Platz liegt die St. Georgskirche mit einem Glockenturm, auf den man raufsteigen kann.
Hast du das gemacht, Antonia?
Nee, aber auf dem Plateau, auf dem die Kirche steht, hat man auch eine tolle Aussicht über Piran und die Bucht. Und gleich dahinter kannst du ein Stück auf der alten Stadtmauer spazieren in Richtung Strand.
Ja, und der Strand, der ist auch nicht so trubelig wie in diesen klassischen Ferienorten. So Porto Roche nebenan zum Beispiel, da findest du dann auch mal so mehrstöckige Bettenburgen. Wir konnten damals von unserer Ferienwohnung in Piran Porto Roche sehen mit ziemlich großen Hotels und so schwimmenden Gummibadeinseln. Und da war ich ganz froh, dass ich im entspannten Piran war. Da ist dann ehrlich gesagt natürlich auch abends nicht mehr viel los. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, was man möchte. Also wenn du einfach nur entspannen willst, bisschen Kultur, zwei, drei Bücher durchlesen oder, was ich cool fand, eine Fahrt mit einem Glasbodenboot, dann ist Piran wirklich perfekt. Ich mochte es da einfach wirklich sehr. Wobei ich mich frage, wie bist du da mit deinem Camper klargekommen? Also ich habe wirklich albtraumhafte Erinnerungen an die Straßen von Piran. Wir haben da schon mit unserem Mietwagen kaum durchgepasst.
Ja, den Versuch haben wir gar nicht erst gemacht. Das ist alles so eng da. Wir haben das Auto oberhalb der Stadt auf einem Parkplatz abgestellt und sind dann zu Fuß die kleinen Gassen runter.
Sehr weise.
Wir haben in unserer Folge über Triest ja schon drüber gesprochen, dass Piran von dort aus ein schöner Tagesausflug ist. Das gilt natürlich auch umgekehrt. Nur nochmal, um klarzumachen, wo wir jetzt sind. Wir sind quasi im Norden von Istrien und Triest liegt nordöstlich von Piran am Golf von Triest. Und es ist zwar nicht riesig, aber im Vergleich zu Piran ist natürlich da nochmal ordentlich mehr an Geschäften und Restaurants. Und wenn ihr mehr über diese Stadt erfahren wollt, hört euch die Triest-Folge nochmal an, können wir euch sehr empfehlen. Ist etwa eine Dreiviertelstunde mit dem Auto.
Genau, auf dem Weg kommst du auch durch Isola. Und das ist ein kleiner Hafenort, in dem wir ganz zum Schluss unserer Reise noch waren. Es ist super entspannt, es ist nicht ganz so postkartig museal wie Piran, aber auch sehr hübsch. Es ist ein bisschen weniger eng bebaut und flacher und dadurch sind die Touristen dort auch nicht so komprimiert wie in Piran. Die Altstadt liegt auf einer ehemaligen Insel, die wurde irgendwann mit dem Festland verbunden und an der Spitze gibt es einen kleinen Park mit Kiefern und nach Promenade wird ein bisschen Kiesstrand und Liegeflächen zum Baden. Da ist auch abends echt ganz gut was los. Und wenn man schon mal hier ist, dann sollte man unbedingt ins Hotel Marina essen gehen. Das war auch ein Tipp von der Sommelier Nina, die wir in Ljubljana kennengelernt haben.
Was habt ihr da gegessen?
Also sie sind bekannt für Seafood, ist natürlich direkt am Wasser, also logisch. Und sie benutzen aber auch sonst total schöne Produkte aus der Region. Slowenischen Wein, estrisches Olivenöl, natürlich den Fisch aus den Gewässern vor der Tür. Für mich gab es sehr gute Ravioli mit estrischem Trüffel. Mhm. Und dann sitzt man da mit einem Glas Wein direkt am Wasser, guckt sich den Sonnenuntergang. Und als wir da waren, war der wirklich irre. Also das Licht war wahnsinnig schön, das Meer glitzerte wie so flüssiges Gold. Das klingt jetzt wahnsinnig kitschig, aber es ist wirklich keine Übertreibung. Wir können das ja mal auf dem Merian Instagram-Kanal zeigen.
Unbedingt, wir mögen Kitsch.
Wir können jetzt auch noch eine Stunde weiter erzählen von Slowenien. Vielleicht machen wir das in der Winterfolge nochmal. Können wir eine machen?
Ich habe zum Abschied noch ein paar Tipps für Bücher, slowenische Autoren und auch Musik in einer kleinen Spotify-Liste für euch, falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Roadtrip durch Slowenien plant oder euch im Kopf schon mal hin beamen wollt. Und Tipps gibt es natürlich auch auf merian.de.
Und neben merian.de gibt es natürlich noch den Instagram-Account von Merian. Schaut da mal rein, da könnt ihr euch demnächst noch etwas weiter nach Slowenien träumen. Und wer vom Reisen gar nicht genug bekommen kann, sollte unseren Newsletter abonnieren. Da bekommt ihr jeden Freitag viele gute Reisetipps, Geschichten und ein paar Gewinnspiele.
Wir hoffen, dieser Roadtrip mit uns hat euch gefallen. In den Shownotes verlinken wir euch auch noch alle Tipps. Wenn ihr Feedback habt oder Vorschläge, wohin es in einer der nächsten Folge einmal gehen könnte, dann schreibt uns gern an podcast@merian.de. Wir machen jetzt eine kleine Sommerpause, aber wir hören uns wieder am 29. August. Dann reisen wir ganz woanders hin. Es geht weiter in den Norden. Es wird großstädtisch. Es geht nach Manchester. Wir freuen uns sehr drauf. Bis dahin habt einen wunderbaren Sommer, egal ob ihr wegfahrt oder nicht. Und wenn nicht, könnt ihr natürlich trotzdem den ganzen Sommer über mit uns auf Reisen gehen. Hört doch mal rein in eine unserer inzwischen 101 Folgen. Also bis bald.
Macht's gut.
Tschüss.